Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir kommen von Ostern her und wir sind ja eben schon mit hineingenommen worden, dass wir uns da noch einmal mit beschäftigen, mit Ostern, mit den Geschenken. Wer von euch ist denn noch auf Eiersuche gegangen an Ostern? Ja, doch, ja. Oh, doch weniger als ich dachte. Ja, also das ist ja so eine Tradition, mit Kindern oder Enkelkindern Eier zu suchen, kleine Geschenke zu machen, um sich daran zu freuen, dass wir Ostern feiern. Und Jesus hat in der Auferstehung das, was wir eigentlich ja feiern an Ostern, uns das größte Geschenk gegeben, dass er nämlich lebt und mit ihm wir auch. Er hat den Tod besiegt. Wir wollen jetzt uns einen Text anschauen und dabei auch so ein bisschen auf die Suche gehen. Nicht auf Ostereiersuche, sondern auf die Geschenkesuche, die uns Jesus anbietet, genauso wie damals den Jüngern. Wir schauen uns den Text aus Johannes 20, Verse 19 bis 29 an. Ihr könnt ihn hier vorne mitlesen nach der Basisbibel. Es war Abend geworden. An diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wenn ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, Zwilling, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seine Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit der Bibeltext. Zuerst einmal ein Blick auf die verängstigten und zweifelnden Jünger. Sie hatten Angst. Die Jünger hatten Angst und sie hatten allen Grund dazu, denn sie waren eigentlich jetzt die Ersten auf der Liste ihrer Gegner. Wenn sie den Meister getötet haben, warum nicht auch die engsten Vertrauten? Und die Kreuzigung, sie haben miterlebt, dass sie stattfand, sind nicht dabei gewesen, sondern sind weggelaufen. Aber jeder wusste, diese Kreuzigung, diese Tötungsart war die fürchterlichste Art zu sterben. Und sie wurde ganz bewusst angewandt, nämlich zur Abschreckung, damit jeder, der vielleicht mit dem zu tun hatte, den man dort tötete und hinrichtete, sich dachte, das darf mir nicht passieren. Ich lass ab von dieser Sache und mach was anderes. Und das war jetzt mit Jesus geschehen. Und das, so mussten sie fürchten, blühte ihnen auch. Deswegen verschlossene Türen, deswegen sie verstecken, deswegen diese Angst. Wie sieht es aus mit unseren Ängsten? Sind sie berechtigt? Sind sie unberechtigt? Wer will das beurteilen? Die Deutschen sind ja weltweit bekannt für ihre Angst. Dieses Wort German Angst ist weltweit so ein Begriff, womit man uns bedacht hat, weil das typisch ist für die Deutschen. German Angst. Deutsche haben irgendwie immer ganz schnell Angst. Aber wenn wir jetzt die letzten 4 Jahre mal miteinander betrachten, da geht es nicht nur um uns Deutsche, sondern weltweit, die Corona-Krise, die Kriege, ob das jetzt in der Ukraine oder in Israel ist oder weltweit an verschiedenen Punkten, die Inflation, die man selbst hautnah jetzt miterlebt hat, wo das alles mit sich gebracht hat. Also da kann einem schon Angst werden. Da fragt man sich, was geschieht in dieser Welt, was geschieht in unserem Land, was geschieht mit mir? Und dann ganz persönliche Tiefschläge, die man erlebt, durch Krankheit, durch Unfall, durch irgendwelche Situationen in Beziehungen, wo es plötzlich kriselt. Das macht Angst. Und Angst? Ja, die Angst hat eigentlich 2 Gesichter. Die Angst kann uns nämlich auf der einen Seite schützen. Wenn man, so dieses althergebrachte Bild, wenn man plötzlich vor einem Tiger steht und sagt, ach, macht ja nichts, dumm, wäre sehr dumm. Da ist es gut, Angst zu haben und die Füße in die Hand zu nehmen und so schnell wie möglich abzuhauen. Aber Angst kann uns auch krank machen. Nämlich, wenn man vielleicht immer und immer wieder an diesen Tiger denkt, dem man damals begegnet ist, und immer wieder diese Angst hat und sie einen innerlich zerfrisst, obwohl der Tiger schon längst nicht mehr da ist. Also Angst hat 2 Gesichter. Und Jesus weiß um unsere Angst, wusste um die Angst der Jünger, so sagt er in Johannes 16, Vers 33, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Wir sind von Jesus ermutigt, wo Jesus sagt, ich kenne deine Angst und ich möchte dir etwas schenken, ich möchte dir Frieden schenken. Dazu später noch mal mehr. Die Angst. Das andere, was uns im Text begegnet, ist der Zweifel. Der Zweifel. Die Emmaus-Jünger, die waren ja unterwegs, begegneten Jesus unterwegs, kamen mit ihm ins Gespräch, erkennen ihn nicht und sagen unterwegs, wir hatten doch gehofft, dass er, also Jesus, der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist, das da am Kreuz. Wir hatten doch gehofft, wir hatten gedacht, wir haben uns geirrt. War alles umsonst? Stimmt das alles? Und so auch Thomas, der dann von den anderen gesagt bekommt, wir haben ihn gesehen. Aber er war nicht dabei. Er konnte es einfach nicht glauben. Er sagte dann, erst will ich selbst, sonst kann ich das nicht glauben. Ja, aber so erging es auch den anderen Jüngern eigentlich. Denn sie hatten ja schon Berichte gehört von den Frauen am Grab, von den Emmaus-Jüngern an diesem Ostersonntag, an dem wir uns in diesem Text befinden. Sie haben das ja schon gehört, mitbekommen. Petrus und Johannes waren selbst ans Grab gelaufen und trotzdem hatten sie diese Angst und auch diesen Zweifel und versteckten sich. Kennen wir das auch? Angst. Ich habe Angst. Und der Zweifel, ich kann das einfach nicht glauben. Zu diesen verängstigten und zweifelnden Jüngern kommt nun Jesus und verteilt Geschenke. Er gibt ihnen etwas. Und so kommt er auch zu dir und zu mir und möchte uns Geschenke weitergeben. Das erste Geschenk ist das Geschenk der Begegnung. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte. Da kommt Jesus. Die Begegnung mit Jesus. Das ist der Wendepunkt. Immer und immer wieder. Jesus begegnet zum Beispiel Maria Magdalena am Grab. Das wird für sie zum Wendepunkt. Den Emmaus-Jüngern auf dem Weg, wo sie dann am Ende ihn erkennen, das wird zum Wendepunkt. Oder einige Zeit später Paulus, wo er nach Damaskus geht, um die Jünger Jesu zu verfolgen, um die Christen zu verfolgen, und er begegnet dem Auferstandenen. Es wird zum Wendepunkt. Es braucht diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Du und ich brauchen diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das wird für uns zum Wendepunkt. Jesus begegnet ihnen und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Dreimal finden wir diesen Satz in unserem Text. Friede sei mit euch. Sein Kreuz, sein Tod am Kreuz brachte diesen Frieden, machte diesen Frieden überhaupt möglich. Frieden mit Gott, so wie Paulus ihn im Römerbrief beschreibt. Dieser Friede, dieser Shalom ist ein Geschenk. Das Geschenk der Erlösung für dich und für mich. Das Geschenk der Vergebung. Das Geschenk, Frieden mit Gott zu haben. Bist du dir dessen bewusst noch, was für ein Geschenk dir angeboten ist? Wenn man auf Beerdigungen unterwegs ist, diese Endgültigkeit des Lebens erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Beerdigung gewesen seid, wo nichts davon die Rede war, von Vergebung, vom Glauben, wo eine rein säkulare Beerdigung stattfindet. Das ist deprimierend. Das ist so hoffnungslos, das ist so leer, da ist nichts. Vorbei. Und jetzt machen wir weiter, die anderen. Und das andere wird irgendwann vergessen sein, der da mal war. Da ist nichts, da wird nichts transportiert. Ganz ehrlich, was für ein Geschenk ist es, auf einer Beerdigung dabei sein zu dürfen, wo vom Glauben des Verstorbenen die Rede ist. Wo deutlich wird, er hatte diese Hoffnung, die weit über die Zeit hinausgeht. Was für eine Hoffnung, was für ein Trost, was für eine Erlösung. Frieden mit Gott zu haben, diesen Shalom zu erleben, das ist ein Riesengeschenk. Lasst uns das nicht vergessen. Nicht so einfach weitermachen, sagen, na ja. Nein, das größte Geschenk, dieser Shalom, den uns Jesus anbietet und sagt, Friede sei mit euch. Man kann sich das vorstellen, es steht seinen Jüngern gegenüber, die die Türen verschlossen hat. Die hat die verschlossene Tür einfach wie ein Nebel durchbrochen. Ja, das hat ihn nicht aufgehalten. Da steht er dann vor ihnen, der Auferstandene, sagt, Friede sei mit euch, vielleicht mit dieser Geste. Und dann sehen die nämlich diese Wundmale. Sie sehen das, was Jesus für sie getan hat. Friede. Der Friede mit Gott ist möglich, weil er für dich und für mich gestorben ist. Dieser Friede, diesen Frieden bringt Jesus mit zu seinen Jüngern, als er zu ihnen kommt. Dieser Friede, der schenkt ihnen Zuwendung, der schenkt ihnen Wertschätzung, der schenkt ihnen diese Gemeinschaft in diesem Moment und für immer. Die Gemeinschaft mit Jesus. Und dieser Shalom, dieser Friede lässt sie und uns heil werden. Dieser Friede, der lässt uns Ruhe finden. Dieser Friede schenkt Geborgenheit. Und als die Jünger so angesprochen werden, dann heißt es da, die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Diese Begegnung mit Jesus verändert alles. Aus Angst wird Freude. Freude, dass sie Jesus sehen. Nicht, weil irgendwie plötzlich die ganze Situation luxuriöse irgendwie verändert haben könnte. Nein, sie sehen Jesus und das genügt, um aus Angst Freude zu machen. Psalm 73, Vers 28, einer meiner Lieblingsverse im Alten Testament. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Meine Freude ist es, mich zu Gott zu halten. Oder Psalm 34, Vers 6, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die auf ihn sehen, die auf Jesus sehen, die auf den Gekreuzigten sehen, werden strahlen vor Freude. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das einer der Lieblingsverse vom Pfarrer Wilhelm Busch gewesen sein soll. Strahlen vor Freude, weil wir auf Jesus sehen. Ja, Jesus begegnen. Wie können wir Jesus begegnen? Er ist ja jetzt hier nicht zum Greifen nahe. Eigentlich, so hat es Jesus mal ausgedrückt, haben wir auch mehr. Er sagte einem, es ist gut, dass ich weggehe, damit ich euch den Tröster schenke. Was er hier in dieser Begegnung mit den Jüngern ja tut. Er schenkt ihnen den Heiligen Geist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist mehr noch, als wenn wir jetzt Jesus greifen könnten. Er ist in uns durch seinen Geist. Er ist uns gegeben, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Tag und Nacht ist Jesus in uns und bei uns. Und uns ist die Bibel gegeben. Der ganze hintere Teil des Neuen Testaments gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, musste erst geschrieben werden von dem einen oder anderen Jünger und auch andere, die noch kommen sollten. Jetzt zuletzt von Max Lucado habe ich gelesen, wo er meinte, dass von wegen Johannes und Petrus am Grab standen und dass dann Johannes im Spaß, das ist ein Spaß, eigentlich ein Witz, aber er sagte von wegen, dass Johannes dann zu Petrus gesagt hat, komm, wir laufen so schnell wie zurück, wie wir können und sagen es den anderen von dem Evangelium und wer zuerst ankommt, darf das Evangelium schreiben. Johannes hat ein Evangelium geschrieben, ja. Also er war der Jüngere und anscheinend der Schnellere. Er war auch schneller am Grab, aber ja, dass dieses Ganze wirklich uns erfüllt, dass wir sagen, wir wollen Jesus sehen, wir wollen die Bibel lesen, wir wollen sie lesen, wir wollen es auf uns wirken lassen. Wir wollen uns die Augen öffnen lassen, wir wollen Jesus gerne sehen, die ganzen Geschichten, die uns übermittelt sind, sie lesen, in uns aufnehmen und dabei Jesus begegnen. Und eines bleibt dabei immer gleich, Jesus zu begegnen, eines ganz wichtig, dass wir beten. Dass wir im Gespräch kommen, dass wir sagen, ich spreche ganz bewusst mit diesem Jesus. Das Geschenk der Begegnung. Das nächste Geschenk ist das Geschenk der Sendung. Da sagt Jesus, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Der Friede, der euch geschenkt wird, der muss hinaus in die Welt. Tragt das Evangelium in die Welt hinaus. Gebt es an andere weiter. Was für ein Vorrecht, wenn wir das tun dürfen. Aber manchmal braucht es Überwindung, dass man es tut, um dann zu erleben, was das Evangelium auch bewirken kann. Wir sind gesendet. Gott gibt uns dieses Vorrecht, diesen Auftrag, in seinem Namen unterwegs zu sein. Jesus sagt, so wie der Vater mich, so sende ich euch. Vom Pfarrer Heinrich Kemner wird folgende Geschichte erzählt, beziehungsweise er hat sie selbst erzählt, wo er als Hilfsgeistlicher in Gifhorn unterwegs war. Und dort wurde er wiederholt gebeten, eine gottlose Frau zu besuchen, die aus der Kirche ausgetreten war, ein ziemlich schlimmes Leben geführt hatte und nun auf dem Sterbebett lag. Und er sagt dann, dass er diesen unliebsamen Besuch lange aufgeschoben hat, weil er dachte, oh, was soll ich das sagen, wie soll das funktionieren? Aber, so berichtet er dann, Gemeinschaftsleute, also so Leute wie wir hier sind, ne, SV-Leute oder wo er unterwegs war, Gemeinschaftsleute. Die baten ihn immer wieder und schließlich nahm er sich doch ein Herz, ging zu ihr hin, mehr widerwillig als vollmächtig, so sagte er. Und die Frau war zuerst mal über diesen Besuch erstaunt. Nach belanglosen Worten fragte sie dann, was er denn vom Beruf sei. Ja, danach sagte er halt, ja, Hilfsgeistlicher, also geh auf den Pfarrer zu. Und dann wurde die Frau zur Furie und brüllte ihn an, hinaus, hinaus! Und erschrocken ging er raus, ja, und dachte sich dann nur, das erste und letzte Mal, das war nix. Das erzählte er dann den Gemeinschaftsleuten und der Leiter von dieser Gemeinschaft sagte dann, ich werde jetzt beten, dass sie erfüllen, was Jesus gesagt hat. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Hat Jesus nicht geboten, dass wir lieben sollen, wie er uns geliebt hat? Und dann berichtet Heinrich Kemner, diese Frage ließ ihn nicht mehr los. Und dann ging er schließlich zum Gärtner, kaufte einen Strauß roter Rosen, sprach sich selbst gut zu und ging erneut zu der Sterbenden. Er öffnete betend die Tür, ohne einzutreten, und hielt den Rosenstrauß durch die geöffnete Tür durch und fragte, ob er vielleicht doch noch mal mit ihr reden dürfte. Er würde auch versprechen, nichts von Gott und Jesus zu erzählen. Nach einem Augenblick der Stille sagte die Frau dann, dann kommen Sie bitte herein. Dann ging er hinein und dann sprachen sie über all das, worüber man so bei belanglosen Besuchen dann sprechen kann. Ja? Bis die Frau irgendwann mal, nachdem so menschliche Nähe geschenkt war, fragte, warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden? Ja, sagte Heinrich Kemner, als er dann so betend ihr antwortete, sagte er, ja, das könnte ich ja gerne Ihnen sagen, aber dann würde ich ja mein Versprechen brechen. Dann würde ich nämlich über Gott und Jesus reden müssen. Und dann sagte die Frau, ja, okay, ich entbinde Sie Ihrem Versprechen, erzählen Sie mal, wie sind Sie Pfarrer geworden? Und dann erzählte Heinrich Kemner von seiner Begegnung mit Jesus und wie er Jesus erfahren, erlebt hat. Und während er so erzählte, fing die Frau plötzlich herzerweichend an zu heulen. Sie heulte. Und Heinrich Kemner begriff, die Frau wurde plötzlich durch dem, was er erzählte, was er erlebt hatte mit Jesus, von ihrer Sünde überführt. Und sie merkte, sie braucht diesen Jesus. Und dann erzählt er, dass sie in der gleichen Stunde noch zum lebendigen Glauben an Jesus kam. Und bei seinem letzten Besuch, er hat sie wohl dann immer wieder mal besucht, sagte dann diese Frau nochmal zu Heinrich Kemner, wenn Gott mir nicht den Krebs geschickt hätte und ihnen nicht den Mut, den Widerstand zu durchbrechen, hätte ich Jesus nicht gefunden. Ihre Krankheit und der Mut des anderen war notwendig. Die Sendung. Jesus sendet seine Jünger. Jesus sendet dich und mich. Vielleicht an ein Krankenlager, vielleicht irgendwo einem Menschen zu begegnen. Und wenn die Menschen dann das Herz öffnen, dann davon zu erzählen, was Jesus für uns bedeutet und ihnen das Evangelium zu bringen. Das Geschenk der Sendung. Dann dazu gehört aber auch das Geschenk der Vollmacht. Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ihr sollt es nicht aus eigener Kraft machen. Macht es nicht aus eigener Kraft. Es ist Gottes Kraft. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ja, wir wollen Gottes Heil weitersagen, verkündigen, was Jesus für uns getan hat. Vergebung ist möglich. Und diese Vollmacht, die wir dafür brauchen, die wird uns in der Begegnung mit Jesus geschenkt, indem er uns seinen Heiligen Geist gibt. Den Beistand, der bei uns bleibt und mit uns geht. Heinrich Kemner sagte, er hat es mehr widerwillig als vollmächtig gemacht. Das war seine Empfindung. Aber Gott war es, der ihn letzten Endes immer mehr geschoben hat. Durch Ermutigung anderer von den Gemeinschaftsleuten, dann sich doch nochmal auf den Weg zu machen. Ausgerüstet durch Jesus und dann mit Gehorsam unterwegs zu sein. Jesus gibt uns das nötige Geschenk. Er gibt uns den Heiligen Geist. Er gibt uns seine Ausrüstung. Und dann noch ein letztes Geschenk. Das Geschenk des neu geweckten Vertrauens, des neu geweckten Glaubens. Thomas war nicht mit dabei. Sie sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen und er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand an die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. Diese Zweifel, Gott nimmt sie ernst. Er nimmt deine und meine Zweifel ernst. Jesus kommt dann nochmal ganz persönlich zum Thomas. Ganz persönlich, zwar sind die anderen dabei, aber dieser Besuch ist vor allem für den Thomas gedacht. Jesus kommt zu ihm, tritt wieder in die Mitte der Jünger und sagt dann, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und dann dieser gewaltige Satz des Thomas. Mein Herr und mein Gott. Jesus hilft ihm, seine Zweifel zu überwinden, hilft ihm zum Glauben. Jesus lädt ihn ein und Thomas lässt sich darauf ein. Und dann sagt Jesus etwas noch zu allen und vor allem zum Thomas. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, und hier sind wir gemeint. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir haben Jesus noch nicht leibhaftig gesehen. Wir konnten nicht wie beim Thomas vielleicht das Angebot annehmen und die Hände fühlen, sondern wir hören und glauben und vertrauen. Aber wie oft kommen uns trotzdem dann die Zweifel? Dazu möchte ich einen Text vorlesen von Max Lucado aus seinem Andachtsbuch »Fürchte dich nicht«. Max Lucado schreibt: »Ich war 20, als ich anfing, Jesus nachzufolgen. Aber mit 22 oder 23 hielten Zweifel Einzug. Ich gestand einem Freund, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich glaube. Seine Antwort war denkbar einfach. Dann beantworte doch einmal die folgende Frage, Max. Wo ist der Körper des gekreuzigten Jesus?« Ich weiß inzwischen, dass seine Argumentation zum Einmaleins der christlichen Apologetik gehört. Die Argumentation sieht folgendermaßen aus: Wenn Jesus Christus das Grab nicht verlassen hat, wenn sein Körper immer noch im Grab liegt, warum haben seine Feinde diesen dann nicht vorgezeigt? Sie wussten doch, wo er beerdigt war. Sie hätten den Leichnam nur einmal vorzeigen müssen und die Anfänge der ersten Gemeinde wären im Keim erstickt worden. Und natürlich hätten sie das auch getan, wenn sie es gekonnt hätten. Aber sie hatten dem nichts entgegenzusetzen. Sie konnten keinen Körper vorzeigen. Wie sich herausstellen sollte, war ihr Schweigen die überzeugendste Predigt überhaupt. Die Auferstehung von Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Botschaft. Nimm die Einladung an, betritt das Grab, schau dir die Fakten an und vor allem mach dir bewusst, welche Konsequenzen das hat. Wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ergibt der christliche Glaube Sinn. Du hast also allen Grund zum Glauben. Soweit Max Lucado. Wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen diese Überzeugung. Und dann ist wirklich die Frage nochmal persönlich an uns: Womit beschäftigen wir uns? Was prägt uns? Was lesen wir? Wie viel Zeit verbringen wir in den sozialen Medien? Facebook, Instagram und was nicht alles. Und schauen uns tolle Videos auf TikTok an und verbringen damit unsere Zeit. Wie viel Zeit verbringen wir mit der Tageszeitung? Wie viel Zeit verbringen wir mit Fernsehen? Mit all diesen Dingen um uns herum? Und jetzt die andere Frage: Wie viel Zeit verbringst du im Lesen mit der Bibel? Wie viel Zeit verbringst du mit guter Literatur, die dir helfen, Dinge zu verstehen? Zum Beispiel auch, wenn du Zweifel hast bezüglich deines Glaubens, dann nimm Bücher zur Hand, die das vielleicht kurz, prägnant oder manchmal auch ausladend, aber dir gut erklären können. Wundern wir uns doch nicht, wenn wir Zweifel haben, wenn wir nicht lesen. Wundern wir uns doch nicht, wenn wir Zweifel haben und nicht verstehen, wenn wir uns nicht von anderen, die es gut erklären können, uns erklären lassen. Ist doch logisch, dass es so ist. Was uns prägt, prägt uns. Oder? Logisch. Deswegen überleg dir, was du zur Hand nimmst. Ich sage jetzt nicht, dass du kein Instagram und so weiter anschauen darfst. Wenn du Spaß dabei hast und dabei vielleicht irgendwo einen Gewinn hast, okay, aber schau dir die Relation an und pass auf, was das mit dir, mit deinem Herzen, mit deinem Denken, mit deinem Glauben macht. Wer darf an uns wirken? Der Zeitgeist oder der Heilige Geist? Die Begegnung mit Jesus ändert alles. Die Emmaus-Jünger haben das erlebt. Auch die Unterschiedlichkeit ist interessant. Die Emmaus-Jünger sind 2-3 Stunden mit Jesus unterwegs gewesen, wo Jesus ihn gepredigt hat. Und dann haben sie verstanden. Maria Magdalena begegnet Jesus und braucht nur ein Wort und hat alles begriffen. Wo Jesus sie anspricht und sagt: Maria. Und sie begreift, das ist Jesus. Thomas brauchte noch einmal erneut diese Begegnung, das Angebot Jesu zu fühlen und zu sehen. Und er glaubte. So unterschiedlich kann unser Weg auch mit Jesus sein. Deiner ist anders wie rechts und links vom Nachbarn. Aber Jesus möchte dir begegnen. Jesus möchte ganz neu dich senden. Jesus möchte ganz neu dich bevollmächtigen, indem du begreifst, er ist in dir durch seinen Geist. Und er möchte ganz neu deinen Glauben wecken in all deiner Angst, in all deinen Zweifeln. Lassen wir uns ganz neu darauf ein und sagen, Herr Jesus, komm, komm, sei du mein Gast und segne mich. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du das gerne tust und wir wollen unser Herz dir ganz neu öffnen. Hab Dank dafür, dass du uns begegnest, dass du uns verändern möchtest, dass du uns ausrüsten möchtest. Und hab Dank dafür, dass du ganz neu unseren Glauben stärken möchtest. Amen.